Lustige Taschenbücher. Habt ihr alle schon mal gelesen in eurer Kindheit? Bei uns wird es auch gerade fleißig gelesen. Also jetzt nicht von mir, aber manchmal muss ich es vorlesen. Und da gibt es diesen Dagobert Duck. Und der ist ja ein Phänomen, weil reicher als dieser Typ kann man ja nicht sein. Die reichste Ente der Welt mit Abstand. Der hat einen riesigen Geldspeicher hinter sich oder schwimmt da drinnen, riesig groß, aber er fühlt sich immer wie ein armer Schlucker. Also Dagobert Duck, wenn er so durch Entenhausen läuft, guckt dann in die Taschen rein und ist eigentlich nur höchstens mal einen Groschen oder so. Und er hat auch gar nichts, um das mal einem Bettler zu geben. Er ist echt bettelarm. Ein armer Mensch. Aber eigentlich ist er super reich. Und ich habe den Eindruck, uns geht es im Glauben auch manchmal so, dass wir denken, wir haben ja nichts, wir sind so schwach und kraftlos und so arm und ach, wir Ärmsten. Dabei haben wir einen fetten Geldspeicher. Wir schwimmen im Reichtum. Wir hatten jetzt am Dienstag Patenabend, Next Step, unser Glaubensgrundkurs bei der Sabine. Das war super schön. Wir haben gegrillt zusammen und die Paten haben alle erzählt aus ihrem Leben. Und das Schöne ist, bei diesem Patenabend, du hörst mal, das hat man sonst nie, einfach mal, wie viel hatten wir, 6 oder 7 Geschichten von Menschen, was die mit Jesus erlebt haben. Und es ist echt beeindruckend, wie Jesus in irgendeinem Punkt in ihrem Leben reingekommen ist und hat sie verändert und neu gemacht. Und da ist echt was passiert. Ich war schwer beeindruckt. Und ich habe wieder gemerkt, boah, was für ein Reichtum. Was für ein schöner Reichtum, in dem wir leben. Aber da gibt es dieses Dagobert Duck-Syndrom. Oh, wir sind arm, wir sind bettelarm. Manchmal fühlt es sich so an. Es gibt eine interessante Sache in Texas. Da gibt es ein Ölfeld, das wird Yates Pool genannt. Riesig groß. Ein riesiges Ölfeld. Und das hat so in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts hat es jemandem gehört, nämlich Ira Yates. Und das war ein Schafhirte. Der hatte da so seine Schafe und dann saß der so den ganzen Tag rum und hat seine Schafe beim Grasen beobachtet. Und er hatte eigentlich keine Kohle mehr, weil die Schafzucht hat ziemlich wenig abgeworfen und es war ein armer Schlucker. Und er hat immer überlegt, wie lange kann er dieses Feld noch halten, bis er es verkaufen muss. Ein schönes, einfach nur halt so ein Feld, da ist nicht viel. Und dann kam zu ihm jemand, 1926 von einer Ölfirma und hat gemeint, wir könnten mal bohren bei dir auf dem Grundstück und vielleicht finden wir was. Und dann haben die da 300 Meter tief gebohrt und haben eine riesige Ölvorkommen gefunden. Mittlerweile, ja, ist immer noch dieses ganze Ding, die haben da, glaube ich, mittlerweile, nee, jetzt, dass ich nichts Falsches sage, viele Brunnen auf jeden Fall gebohrt und fördern da heute immer noch fleißig Öl. Auf einmal war dieser Ira Yates, dieser arme Schafhirte, über Nacht zum Millionär, wäre zu wenig, Milliardär, mit einer nie versiegenden Quelle. Das ist nicht Wahnsinn. Und da sitzt er jeden Tag da auf seiner Schaffarm und denkt sich, boah, ich habe ja nichts, ich bin so arm, ich armer Schlucker. Und eigentlich sitzt er auf einem riesigen Ölvorkommen. So geht es uns manchmal in unserem Glauben. Und da brauchen wir Leute, die uns daran erinnern, die uns sagen, hey, du bist reich in Jesus. Und einer, der uns erinnern will, ist der Johannes. Wir sind gerade in Predigtreihe im ersten Johannesbrief mittendrin. Mega spannender Brief. Aber nicht so ganz einfach zu lesen, weil er so diesem johannäischen Denken diese Bilder so aufgreift. Und es ist irgendwie für unsere Ohren nicht ganz so einfach. Aber wenn man sich so ein bisschen reindenkt und reinfühlt, dann ist es spannend. Und er ermutigt Gemeinden in Kleinasien oder wo auch immer, das wissen wir nicht ganz genau, ermutigt sie und sagt, hey, ihr lebt im Reichtum. Ich lese mal Kapitel 2 ab Vers 12. Liebe Kinder. Damit meint er jetzt übrigens nicht die Kinder, sondern er ist so ein väterlicher Freund oder ist so ein, wie so ein Bischof oder so ein Gemeindevorsteher. Und er meint jetzt alle, liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, Klammer auf, Müttern, Klammer zu, die müssen wir immer mitdenken, die waren in der damaligen Gesellschaft, haben die das hoffentlich gemacht, dass sie mitgedacht haben. Denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern und Frauen, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr habt den Vater erkannt. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Klingt komisch in unseren Ohren. Was er sagen will, ist, meine Kinder, ihr habt das Größte, was man sich vorstellen kann. Ihr habt die Vergebung der Sünden. Ich schreibe euch das, ihr wisst es, aber ich schreibe euch, dass es so ist. Ihr lebt in der Vergebung der Sünden. Das heißt, ihr könnt jeden Tag wieder neu aufstehen und könnt sagen, Herr, ich darf mit dir wieder von neuem anfangen. Da ist nichts in meinem Leben, was mich trennt von dir, von anderen Menschen. Ich kann jeden Tag wieder neu werden. Ich kann Jesus jeden Tag wieder neu ranlassen an meine Schuld, an meine Schmerzpunkte im Leben und darf neu anfangen. Darf mich jeden Tag verändern lassen von ihm. Und ich habe euch Vätern geschrieben. So, jetzt geht es um die Älteren unter uns. Die Vergleichsgruppe der Älteren. Wer auch immer sich von euch dazu zählt. Ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Denken wir jetzt an den Anfang vom ersten Johannesbrief. Da geht es um den, der von Anfang an ist. Und das ist der, ja, der Ewige. Und wenn du den kennst, der von Anfang an ist, ihr lieben Väter und Mütter im Glauben, ja, ihr, euch haut nichts so schnell um, oder? Da haut dich doch nichts um. Wenn du den kennst, der schon immer war und der immer sein wird, dann hast du eine ganz tiefe, feste Wurzel, ihr Väter und Mütter. So Leute wie euch brauchen wir in der Gemeinde. Genauso brauchen wir auch die jungen Leute, die jungen Männer und Frauen. Ihr habt den Bösen überwunden, steht hier. Weil die Jungen, die kämpfen so ihre Kämpfe. Ihr habt gekämpft. Wenn man jung ist, muss man manche Kämpfe kämpfen, um ins Leben reinzufinden, um seinen Weg zu finden, um zu merken, was ist nicht gut für mich und was ist sehr gut für mich. Ihr Jungen, ihr habt den Bösen überwunden. Ihr habt gekämpft und ihr habt gesiegt. Beide Gruppen brauchen wir in der Gemeinde. Wir brauchen die Väter und Mütter, die gelassen sind, ja, die aber auch einen großen Glauben haben und ein fettes Fundament, auf dem sie leben. Und wir brauchen die jungen Leute, die was ausprobieren, die begeistern, die Kämpfe kämpfen, die verlieren, aber die auch gewinnen. Und dann ist interessant in dem Johannesbrief, dass Johannes fast ähnlich, fast gleich das nochmal wiederholt und sagt, ihr Kinder, ich habe euch geschrieben, ihr Väter, ihr Mütter. Wo sie auch fragt, warum machst du das zweimal? Du hast es doch schon einmal gesagt, das müsste doch reichen. Ich vermute, dass es deswegen sagt, um zu sagen, hey, ihr lebt im Reichtum. Ich sag's euch nochmal, ihr lebt im Reichtum. Was wollt ihr denn noch mehr als das, was ihr bekommen habt? Ihr habt schon alles bekommen. Und dann geht's weiter. Und jetzt müsst ihr euch ein bisschen wärmer anziehen. Ab Vers 15, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ich habe mir ernsthaft überlegt, ob ich den Abschnitt einfach rauslassen soll. Man muss ja nicht über alles predigen, oder? Und dann habe ich gemerkt, dieser Johannesbriefschreiber, der hat echt ein Anliegen. Dem geht es nämlich darum, um den Reichtum, den wir im Glauben haben. Und er will sagen, passt auf, es gibt viele Dinge, die wollen euch auch sagen, dass sie Reichtum sind, aber eigentlich sind sie Armut. Eigentlich tun sie euch nicht gut. Wenn er sagt, liebt nicht die Welt, heißt es nicht, liebt nicht die Schöpfung, das Schöne, was Gott macht. Oder wenn euer Ehepartner gut kochen kann oder eure Eltern. Oder wenn ihr mal abends ein Bier trinkt mit euren Liebsten oder mit Freunden. Darum geht es hier nicht. Aber es klingt ein bisschen so, gell, wie die pietistische Oma, die sagt, du pass mal auf, Bub, geh nicht in die Stadt, weil da ist Feiern und Tanzen und da lauert der Teufel. Darum geht es sicher nicht. Sondern es geht darum, dass er sagt, hey, ihr habt euren Reichtum im Glauben. Ihr müsst euren Reichtum nicht irgendwo anders suchen. Was ist das Füllmaterial deines Lebens, was dich glücklich macht? Oder wie gehst du um mit der Leere, die da ist? Wir kennen alle Leere in unserem Herzen. Eben dieses Gefühl, dieser Dagobert-Effekt, dieses Gefühl, dass wir arm sind, dass es uns gerade nicht gut geht, dass wir unzufrieden sind, dass wir Schwachsinn. Wie füllst du diese Leere? Und hier der Briefschreiber sagt, hey, mach's nicht mit dem Füllmaterial, was dir die Welt anbietet. Mit der Begierde. Hier geht es um Gier. Gier. Die Gier der Augen, die Gier des Fleisches. Was will dein Leben glücklich machen? Denn die Welt vergeht mit ihrer Lust. Weil dieses Füllmaterial, das ist wertlos. Wenn ihr ein Paket packt, was packt ihr rein? Also das, was ihr reinpacken wollt, und dann noch Füllmaterial. Und je nachdem, wie kostbar das ist, was ihr reinpackt, desto mehr Füllmaterial muss dann rein. Und dieses Füllmaterial ist meistens billiges Zeug. Aufgeschwemmter Kunststoff, Styropor. Oder irgendein Zeitungspapier, was ihr nicht mehr braucht. Irgendwas Unwichtiges, das packe ich da rein als Füllmaterial. Aber hier steht, das, was entscheidend ist, ist das, was drinnen ist im Paket. Das Wertvolle, was Jesus in dein Leben reingelegt hat. Und jetzt sind wir endlich bei Pfingsten. Ihr habt euch schon gefragt, Mai, mit Pfingsten hat das wohl nicht so. Ab Vers 18, Kinder. Er sagt wieder Kinder, also meint euch alle. Es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, sind jetzt viele Widersacher Christi aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und habt alle das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie. Und ihr wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Und wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Das ist wieder ein bisschen schwierig. Ich habe in der ersten Predigt habe ich gesagt, dass, was auch schwierig ist, wir kennen nicht den Hintergrund, an wen der Johannesbriefschreiber da schreibt. Wir wissen es nicht, was in den Gemeinden so abgeht, aber da ist irgendeine Form von falscher Lehre. Das sind manche, die aufstehen und komisches Zeug erzählen. Und das sind Antichristen. Antichristen. Klingt schlimm. Was ist der Antichrist? Ich habe das in meiner Jugend so gelernt, Antichrist, was ganz Schlimmes. Das ist so der böse Verführer der Endzeit. Wenn der kommt, ist alles zu spät. Was wissen wir über den Antichrist? Der ist ein Jude, oder? Und er ist Mann. Er ist ein Mann und er verführt die Gemeinden. Wisst ihr was? Der Begriff Antichrist ist völlig aufgeladen worden von irgendwelchen endzeitlichen falschen Propheten. Wisst ihr, wie oft das Wort Antichrist in der Bibel vorkommt? 5-mal, 10-mal, 30-mal? Es sind genau 3-mal. 2 in unserem Text, den ich gerade gelesen habe, und einmal im 2. Johannesbrief. Also, Antichrist kommt gar nicht so oft vor. Es scheint nicht der endzeitliche Widersacher zu sein, sondern, ich lese noch schnell das Vorkommen im 2. Johannesbrief, wenn ich es finde. Denn viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch, also als Mensch, gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Also aufpassen, dass wir den Begriff Antichrist nicht gebrauchen für antisemitische Hetze. Das ist übrigens auch in der Corona-Zeit wieder passiert. Es ist so viel antisemitische Hetze, wenn man da Xavier Naidoo und so zugehört hat, ist echt zum Fürchten. Wir fallen immer wieder auf Antisemitismus rein, da müssen wir echt aufpassen. Antichristen sind Menschen, die kommen in unseren Gemeinden. Zum Glück habe ich es noch nie erlebt, muss ich ehrlich sagen. Aber damals gab es das. Die sind aufgetreten und haben gesagt, vergesst es, dass Jesus der Messias ist, der Gottessohn, der gekommen ist. Wisst ihr, die sind so gekommen und haben gesagt, ja, ihr denkt wohl, ihr habt alles im Glauben, was ihr braucht. Ihr habt gar nichts. Wisst ihr, Jesus ist nicht der Christus, der euch erlöst und der alles gut macht. Christus war aber jemand ganz Besonderes. Wisst ihr, der hat einen göttlichen Funken gehabt in sich, einen ganz göttlichen, tollen Funken. Diesen Funken könnt ihr auch haben in euch. Wenn ihr auf mich hört, wenn ihr das tut, was ich euch zeige, was ihr machen müsst, dann könnt ihr den göttlichen Funken in euch erwecken. Allein zu glauben, dass Jesus der Christus ist, das ist Quatsch. Sondern ihr müsst euch versenken in die Erkenntnis des Ewigen. Ja, so sind die aufgetreten. Verführerisch. Ne? Kommt mit, ich zeige euch was. Ich zeige euch geheimes Wissen, das ihr noch nicht kennt. Und dem Johannesbriefschreiber ist wichtig zu sagen, ihr, die ihr da sitzt, ihr kennt alles. Und wisst ihr warum? Ihr habt die Salbung. Das Wort, das hier steht für Salbung, kann man besser vielleicht sogar übersetzen mit Salböl. Ich habe hier Salböl mitgebracht, das hat mir mal jemand geschenkt. Das ist aus Israel, da steht drauf Queen Esther. Queen Esther. Und das Schöne ist an dem Salböl, ich habe noch vorhin mal aufgemacht und habe dran gerochen, das ist noch gut. Ich habe das vor, keine Ahnung, 10 Jahren geschenkt bekommen. Es wird nicht schlecht. Das vergeht nicht. Ihr seid gesalbt worden mit dem Salböl des Heiligen Geistes. Heute ist Pfingsten. Heute ist Pfingsten und wir feiern heute den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, der Ewigkeit in uns legt, der den göttlichen Funken in uns gelegt hat. Und der Johannesbriefschreiber sagt, ihr habt mit diesem Heiligen Geist alles bekommen, was ihr braucht. Ihr wisst alles, was ihr über den Glauben wissen müsst. Ihr, die ihr da sitzt und den Heiligen Geist habt, ihr wisst alles. Es gibt kein Geheimwissen, was euch vorenthalten ist. Man kann immer noch Sachen wissen und lernen und die Bibel ist voll und man kann dann studieren und was weiß ich was oder Predigten anhören. Man kann immer viel lernen. Aber es geht hier nicht um das, was ich lernen kann, sondern es geht um die Grundlagen des Glaubens. Das, was ich wissen muss, um mit Jesus verbunden zu sein, um den Ewigen zu kennen, um die Vergebung der Sünden zu haben und um Irrlehre und gute Lehre unterscheiden zu können. Habt ihr alles bekommen durch das Salböl des Heiligen Geistes. Euch fehlt nichts. Und das wollen wir heute feiern an Pfingsten, dass uns durch den Heiligen Geist alles geschenkt ist. Ich möchte heute diesen Dagobert-Effekt euch vor Augen führen, weil der uns immer wieder lähmt und hindert im Glauben. Anstatt, dass wir uns immer wieder bewusst werden, dass wir uns vielleicht im Moment arm und schwach fühlen, aber hinter uns ist der Geldspeicher voll, uns fehlt nichts. Nichts. Überlegt mal ganz kurz an euren Anfang im Glauben, so als ihr Jesus kennengelernt habt, wenn ihr ihn schon mal irgendwo begegnet seid. Überlegt mal, was damals, welchen Reichtum, welche Fülle ihr damals gespürt habt. Erinnert euch mal daran, aus welchem Schatz ihr eigentlich lebt. Was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das Ewige, das Leben in Fülle. Ihr seid bestens ausgestattet mit Vergebung, Überwinderkraft, Salböl des Heiligen Geistes, der Wahrheit, der echten Liebe. Und ihr seid in Gott und er in euch. Amen.